Ja, guten Morgen von meiner Seite an euch alle. Ja, wer von euch möchte gutes Leben haben? So, richtig gutes Leben in Gesundheit, alt werden, den Schutz Gottes erleben, Frieden haben, versorgt zu sein mit allem, was wir brauchen. Klingt gut, oder? Es gibt ein Buch in der Bibel, wo so ein Leben beschrieben wird. Und nicht nur beschrieben, sondern es wird uns sogar in Aussicht gestellt. Es wird davon gesprochen, dass wir ein solches Leben haben können. Und das ist das Buch der Sprüche. Es wird auch manchmal das Buch der Sprüche Salomos genannt. Und ich habe in der letzten Zeit öfter in den Sprüchen gelesen. Und dabei ist mir einiges wichtig geworden und das möchte ich euch gern mitteilen. Und zwar geht es in den Sprüchen viel um ein bestimmtes Thema. Und das Thema ist sehr vielfältig, man kann es von vielen Seiten betrachten, aber ich will euch einfach einen Überblick geben von dem, was mir wichtig geworden ist zu diesem Thema. Und das Thema ist Weisheit. Weisheit wird in den Sprüchen so als zentrale Eigenschaft dargestellt. Es wird uns richtig angepriesen. Es wird uns wirklich ans Herz gelegt, dass wir diese Weisheit erwerben. Und ein Großteil der Sprüche wurde vom Salomo geschrieben. Und Salomo wird in der Bibel als der weiseste Mensch, der je auf der Welt gelebt hat, beschrieben. Schauen wir mal, was er zu sagen hat. Ich habe schon erwähnt, in den Sprüchen gibt es viele Verheißungen. Viele Verheißungen für unser Leben. Da ist die Rede von langem Leben, von Gesundheit, von Freude, von Wohlstand, von Schutz, von Versorgung. Und das alles wird in Verbindung gebracht mit dieser Weisheit. Schauen wir mal gleich ins Kapitel 3, Vers 13 bis 15. Und zwar steht da: Glücklich ist der Mensch, der Weisheit findet und Einsicht gewinnt. Denn der Nutzen der Weisheit ist größer als der Erwerb von Silber und ihr Gewinn ist wertvoller als Gold. Sie ist kostbarer als Edelsteine und alles, was du dir jemals wünschen könntest, ist mit ihr nicht zu vergleichen. Starke Aussage. Die Bezeichnung da neben der Textangabe ist immer die Übersetzung, gell? Also ich habe es meistens da die neue Lebensübersetzung. Nur, dass ihr es wisst. Starke Aussage. Weisheit ist kostbarer als alles, was wir uns an irdischen Reichtümern vorstellen können. Es ist damit gar nicht zu vergleichen. Weisheit hat einen viel größeren Wert als alle irdischen Güter. Und das ist auch der Grund, warum ich darüber reden möchte. Mir war das nicht immer bewusst. Ich habe mir immer gedacht, ja klar, Weisheit ist wichtig. Ich brauche sie, um gute Entscheidungen zu treffen und meine Entscheidungen beeinflussen dann mein Leben. Und das Leben ist natürlich besser, wenn ich gute Entscheidungen triff, weise Entscheidungen triff. Da steht aber zum Beispiel im nächsten Vers, im Vers 16: In ihrer rechten Hand hält sie für dich langes Leben bereit und in ihrer linken Reichtum und Ehre. Also Weisheit kann uns langes Leben, Reichtum und Ehre bringen. Also ich habe immer so gemeint, es ist ja eine Folge von guten Entscheidungen. Es kann eine Folge von guten Entscheidungen sein, dass ich länger lebe, dass ich ein besseres Einkommen habe und dann geht es mir auch besser. Und das ist ja nicht falsch. Aber dann ist mir bewusst worden, dass es da um mehr geht als eine logische Folge. Es geht um Verheißungen. Gott verspricht uns etwas, wenn wir diese Weisheit erwerben. Und es geht darum, Weisheit zu erwerben und zu suchen. Die Bibel geht nicht davon aus, dass wir schon weise sind. Lesen wir Sprüche 4, Vers 7. Jetzt kann man natürlich wieder viele Bibelstellen, wenn ich da stehe. Weisheit zu erwerben ist das Wichtigste im Leben. Alles, was du hast, setze dafür ein, Verstand zu erwerben. Das Wichtigste zu haben ist Weisheit. Wahnsinn, oder? Wir sollen alles dafür einsetzen, was wir haben. Das ist eine gewaltige Aufforderung. Alles dafür einzusetzen, diese Weisheit zu erwerben. Was ist jetzt Weisheit? Erstens ist einmal das Gegenteil von Torheit. Torheit kommt in den Sprüchen auch recht viel vor. Es wird meistens so gegenübergestellt, was die erwartet, wenn du Torheit begehst oder Tor bist, was die erwartet, wenn du weise bist. Aber ich will mich auf die Weisheit beschränken. Also Weisheit beinhaltet sehr viel. Aber es gibt so etwas wie ein Fundament der Weisheit. Ein Fundament ist etwas, auf dem alles ruht. Und das Fundament der Weisheit ist die Furcht Gottes. Haben wir den nächsten Vers bitte. Sprüche 9, Vers 10. Da steht, wir kennen den Vers. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und das steht mehrmals in den Sprüchen. Mit Ehrfurcht vor Gott fängt die Weisheit an. Das ist also das Fundament, auf dem diese Weisheit ruht. Dass ich die Größe Gottes anerkenne. Dass ich mich ihm unterordne. Das ist dieses Fundament. Und der Wilhelm hat schon viel zu diesem Thema gepredigt. Deswegen möchte ich da gar nicht näher drauf eingehen. Aber nur, dass wir es im Hinterkopf behalten, Ehrfurcht vor Gott ist einmal die Grundlage. Ohne dem gibt es keine Weisheit. Es gibt keine Weisheit im biblischen Sinn, wenn wir nicht Ehrfurcht vor Gott haben. Das ist die Voraussetzung. Und wie wir gehört haben, es geht um nichts weniger als um das Wichtigste im Leben. Also wenn die Furcht Gottes der Anfang ist, was ist dann das Nächste? Und ich glaube, das Vertrauen auf Gott. Unser Vertrauen auf Gott ist die zweite große Säule dieser Weisheit. Die zweite große Voraussetzung für diese Weisheit. Und das drückt der Vers aus, der mir schon sehr lang wichtig ist. Sprüche 3, Vers 5 und 6. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Wir sollen uns von ganzem Herzen auf Gott verlassen, nicht auf uns selbst. Wenn wir uns wirklich auf Gott verlassen, dann ist er auf unserer Seite. Er ebnet unsere Wege. Er greift in unser Leben ein. Auf Gott verlassen, das klingt oft so passiv für mich. Gell? Also ich lebe und glaube an Gott. Ich vertraue auf ihn. Das klingt so, als würde es so nebenbei gehen. Aber das Verlassen auf Gott ist alles andere als passiv. Wir merken das schon an dem, dass wir das mit ganzem Herzen tun müssen sollen. Wenn unser ganzes Herz damit beschäftigt ist, dann ist das nicht mehr passiv. Gell? Und dieses starke Gottvertrauen, das die Weisheit ausmacht, das ist für mich so zentral, dass ich später noch näher darauf eingehen möchte. Also die Weisheit ist was Aktives. Es führt uns ins Tun. Und Weisheit wird in der Schrift ganz mit einer ganz bestimmten Eigenschaft in Verbindung gebracht. Und ich lese im Deutschen meistens die Elberfelder Übersetzung. Und da heißt diese Eigenschaft Zucht, kennt man nicht mehr so. Gemeint ist Disziplin, Selbstbeherrschung, aber auch Zurechtweisung. Wir werden in Sprüchen immer wieder angewiesen, Zurechtweisung von Menschen und Gott ernst zu nehmen und anzunehmen. Da steht, nur weise Menschen gehen auf die Ermahnung von anderen ein und lernen daraus. Also wenn sich jemand über uns aufregt oder Kritik übt, dann ist das eine gute Gelegenheit, Weisheit zu lernen. Nicht gleich zurückschießen, sondern anhören, zuhören, ernst nehmen. Und das ist nicht leicht. Das hat was mit Sanftmut und Demut zu tun. Und das sind auch Werte, die Salomo Weise nennt. Und ich werde später noch darauf zurückkommen, dass es nicht wir sind schlussendlich, die dann diese Werte hervorbringen müssen. Und mit unserem Fleisch schaffen wir das ja nicht. Aber es hat eben was mit dieser Disziplin und Selbstbeherrschung zu tun, weise zu sein. Es ist weise, nicht jedem Gefühl zu folgen und bei jedem Ärger und Wut gleich zu handeln. Laut Salomo bedeutet Weisheit eben ein diszipliniertes, rechtschaffenes Leben zu führen. Und da gehört auch alles dazu, was Jesus gelehrt hat. Das bedeutet, im Frieden mit anderen zu leben, Böses zu meiden, sich selbst nicht für klug zu halten, nicht schlecht über andere zu reden, treu zu sein, anderen zu helfen, den Herrn mit seinem Besitz und mit seinem Einkommen zu ehren, also den Zehnten zu geben, ist auch Weisheit. Kommt alles in den Sprüchen vor. Und das ist alles etwas Aktives. Es bedeutet auch, dass man sich ein bisschen zusammenreißen muss. Es ist nicht das, was unser Fleisch tun will, meistens. Es hat mit Disziplin und Selbstbeherrschung zu tun. Das ist damit gemeint. Aber dazu gibt es so viele Anweisungen und Aussagen in den Sprüchen, dass ich euch einfach ans Herz legen muss, dass ihr das Wort selbst in die Hand nehmt und das nachlässt. Und damit komme ich ja gleich zu dem nächsten Punkt, der für mich heraussticht. Und zwar in Sprüche 2, Vers 6. Denn der Herr schenkt Weisheit. Also es kommt von Herrn. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Also die Weisheit kommt vom Herrn. Aber wie? Aus seinem Mund. Und was kommt aus seinem Mund? Das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes haben wir zur Verfügung. Wir können jeden Tag drinnen lesen. Wir können daraus Weisheit schöpfen. Weisheit kommt aus dem Wort Gottes. Und es muss nicht immer viel sein, aber es ist gut, wenn wir das Wort lesen, dass wir es kauen, nenne ich es immer. Also länger bei einem Vers bleiben oder beim Kapitel. Wenn wir einen Abschnitt lesen, dass wir vielleicht laut lesen, dass wir wiederholen. Wenn mir das anspricht, also wenn ich merke, dass mich ein Wort bewegt, dann wiederhole ich bestimmte Abschnitte immer wieder. Und das kann auch sein, eben mehrere Tage hintereinander. Und ich probiere mir dann nicht zu verkopfen und nachzudenken, was bedeutet das, sondern ich möchte den Heiligen Geist da Raum geben und ihn seine Arbeit tun lassen, weil er ist derjenige, der uns in die Wahrheit einführen will. Also ich fasse noch einmal zusammen. Es geht darum, laut Sprüchen die Weisheit zu erwerben, weil sie das Wichtigste in unserem Leben ist. Weisheit fängt mit Ehrfurcht an. Es geht weiter mit einem starken Vertrauen auf Gott. Und die Weisheit ist auch ein diszipliniertes Leben zu führen. Gottes Gebote einzuhalten, demütig zu sein, besonnen, nüchtern, gehorsam, selbstbeherrscht. Und wie ich in der Einleitung gesagt habe, Weisheit wird belohnt. Es sind große Verheißungen dran geknüpft. Verlängerung des Lebens wird in den ersten 9 Kapiteln der Sprüche mindestens 4-mal verheißen. Und in Sprüche 9, Vers 11, spricht sogar die Weisheit selbst. Ich, die Weisheit, schenke dir ein langes Leben. Die Weisheit selbst spricht zu uns und verspricht uns sogar etwas. Und vor allem in Kapitel 8 und 9 von den Sprüchen spricht diese Weisheit in der Ich-Form. So als wäre es eine Person. Handelt es sich jetzt dabei nur um ein stilistisches Ausdrucksmittel von Salomo? Oder geht es da tatsächlich um eine Person? Schauen wir mal an. Es gibt Parallelen zum Neuen Testament. Und ich möchte gerne da aus 1. Korinther 1, 24 lesen. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie Nichtjuden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Jesus wird im Neuen Testament als Gottes Weisheit bezeichnet. Und im Alten Testament gibt es eine Prophetie auf Jesus hin, die lautet so, das ist Jesaja 11, 2, auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit, des Verstandes und so weiter. Also man könnte daraus ableiten, dass Jesus diese Weisheit sei, die in den Sprüchen zu uns spricht. Die Weisheit sagt zum Beispiel auch von sich, dass sie von Ewigkeit her besteht und dass sie das erste Werk Gottes ist. Dass sie dabei war, wie Himmel und Erde erschaffen wurden. Wir wissen, dass Jesus dabei war. Es steht auch, dass die Weisheit ein Kind Gottes ist. Und die Weisheit sagt selber von sich in den Sprüchen, denn wer mich findet, der findet das Leben. Das ist in Sprüche 8, Vers 35. Wer mich findet, findet das Leben. Das klingt alles sehr nach Jesus. Und auch, dass die Weisheit das Wichtigste im Leben sein soll, weist natürlich auch sehr auf Jesus hin. Jesus ist schließlich und endlich das Wichtigste in unserem Leben. Also es gibt auf jeden Fall einen göttlichen Bezug. Die Weisheit ist etwas Göttliches. Jesus wird Weisheit genannt. Und der Heilige Geist ist der Geist der Weisheit. Wenn wir also an Jesus glauben, dann wohnt diese Weisheit ja schon in uns. Weil Jesus und der Heilige Geist in uns wohnen. Das glauben wir. Wenn wir zum Glauben kommen, dann kommt der Heilige Geist in unser Herz und macht uns neu. Er lebt dann bei uns. Jesus ist in uns. Ja, wir wissen, dass das Alte Testament wie ein Schatten ist von dem Neuen Testament. Das heißt, alles, was im Alten Testament steht, weist irgendwie auf das Neue Testament hin oder kommt im Neuen Testament zur Erfüllung. Es zielt alles auf Jesus hin. Und Jesus ist schlussendlich die Erfüllung des Alten Bundes. Und so dürfen wir auch die Sprüche verstehen. Im Alten Testament, und die Sprüche sind ja im Alten Testament, haben die Gläubigen den Heiligen Geist nicht gehabt. Sie sind gelehrt worden, dass wenn sie die Gebote erfüllen, dass sie den Segen Gottes erleben werden. Und mit den Sprüchen Salomos ist dasselbe. Wer diese Weisheit sucht, wer wirklich der Weisheit nachjagt, wer sie erwirbt, dem werden gute Sachen versprochen. Eben, wie gesagt, langes Leben, Gesundheit, Schutz, Glück, Versorgung, ist alles drinnen. Und wenn das alles schon im Alten Testament sozusagen im Natürlichen schon verheißen worden ist, ja, wie viel mehr können wir im Neuen Testament erwarten, wo wir sozusagen im übernatürlichen Leben. Wir sind im Neuen Testament auf eine ganz neue Stufe gehoben. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Das heißt, wir haben eine direkte Verbindung zu Gott. Wir haben diese übernatürliche Weisheit in uns. Die lebt in uns. Wie viel mehr werden wir fähig sein, übernatürlich seinen Willen zu erfüllen? Und darum geht es ja. Wir wollen ihm die Ehre geben. Wir wollen ihm dienen. Das alles ist nicht zu unserem Selbstzweck. Aber Gott verbindet ein solches Leben auch immer mit Segen. Das gehört zusammen. Das heißt nicht, dass wir nicht harte Zeiten durchleben müssen. Das heißt nicht, dass wir keinen Widerstand erleben werden. Ganz im Gegenteil, wenn wir Jesus folgen werden, dann werden wir Widerstände haben. Dann werden wir Probleme kriegen. Das wird uns auch gesagt. Aber ich glaube ganz fest, dass dieser verheißene Segen für uns bereitsteht, wenn wir diese Weisheit erwerben. Wir haben gelesen, dass ein Teil dieser Weisheit das Vertrauen auf Gott ist. Und bei dem Zusammenhang zwischen Weisheit und Jesus ist mir dieser Aspekt des Glaubens so wichtig geworden. Es ist ein Thema, das ich einfach mag. Und dieser Glaube war auch ein zentraler Punkt der Botschaft von Jesus. Er hat oft gesagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Wenn ein Menschen geheilt hat, dann ist das meistens gekommen. Dir ist nach deinem Glauben geschehen oder dir geschehe nach deinem Glauben. Und da möchte ich Matthäus 9, Vers 29 lesen, wo das steht. Da berührte er ihre Augen und sagte, was ihr mir zutraut, das soll geschehen. Und das hat dem Jesus immer wieder gesagt. Was ihr mir zutraut, das soll geschehen. Dir geschehe nach deinem Glauben. Das ist in der Hoffnung für alle, soll das jetzt. Und das ist ein wichtiger Teil der Weisheit, dass wir ihm was zutrauen. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass Gott Übernatürliches getan hat, wenn ich ihm was zugetraut habe. Ich habe gerade in Anatolien geschaut, habe mich erinnert an unser, wenn wir auf die Monde gegangen sind. Ich habe das Beispiel schon einmal erzählt. War auch so eine menschlich unmögliche Situation. Es hat gestürmt, es hat geregnet. Und wir haben ausgemacht gehabt, dass wir an dem Tag auf die Munde gehen und wir haben keinen anderen Termin gefunden gehabt. Und wir haben davor gebetet, Herr, schenk uns ein Wetter, bei dem man gehen kann. Ich habe die Geschichte eh schon erzählt. Auf jeden Fall war es so, wir haben nochmal gebetet, wieder Anatoli zu mir gekommen ist und dann, es hat noch voll geregnet und es war für den ganzen Tag schlechtes Wetter angesagt. Wir sind bei der Tür rausgegangen und haben gesagt, danke Jesus, dass du uns so schönes Wetter schenkst. Wir sind 20 Meter gegangen, es hat aufgehört regnen und wir haben schönstes Wetter gehabt, wir haben Sonnenbrand gekriegt. Also diese Weisheit lebt vom Vertrauen auf Gott. Und das Gebet wird wesentlich davon geprägt. Es ist ein großer Unterschied, ob ich bete, Herr, du kannst alles machen. Und wenn du willst, dann bitte du das und das in meinem Leben. Oder ob ich vom Wort Gottes her weiß, Gott ist gut. Er hat mir was verheißen. Er ist ein guter Gott. Und ich bete dann so, Herr, ich vertraue dir von ganzem Herzen. Ich vertraue auf deine Verheißungen. Und ich weiß, dass du deine Verheißungen erfüllst. Und deshalb bete ich um das und das. Danke, dass ich es erhalten habe. Ich glaube, Gott liebt solche Gebete. Dazu müssen wir auf die Güte Gottes vertrauen. Und ich habe euch schon öfter eben Geschichten erzählt, in der Weise eben wie mit Anatoli. Und ich möchte gerade eine Geschichte erzählen, wo wir, manche kennen sie auch, um ein Haus gebetet haben. Es war gerade unser drittes Kind am Weg. die Wohnsituation war dann ein bisschen beengt, wir haben nur ein Kinderzimmer gehabt, haben wir angefangen zu beten. Dann hat jeder von uns natürlich Wünsche gehabt und haben gesagt, ja, setzen wir uns zusammen, jeder in der Familie hat seine Wünsche gesagt und wir haben sie aufgeschrieben, es ist so eine lange Liste geworden. Und mit dieser Liste sind wir dann zu Gott gegangen. Und dann haben wir ungefähr so gebetet. Herr, du willst uns mit Gutem versorgen. So schaut das gute Haus aus, das wir uns von dir wünschen. Danke, dass du uns damit beschenken wirst. Ja, was ist da alles gestanden? Wir wollten eben, mir ist gar nicht mal alles eingefallen. Ein schönes Haus in ruhiger, sonniger Lage. Großes Wohnzimmer mit Kachelofen. Parkettböden. Waren einfach so Wünsche, die wir gehabt haben. Das war in unserem Herzen. Und eine überdachte Terrasse. Ein Keller mit Zugang vom Garten her. Einen großen Garten mit vielen Bäumen. Wollten die Kinder und die wollten einen Wald daneben haben und einen Bach. Und schlussendlich wollte die Franziska wieder mit dem Klavierspielen anfangen und hat sie gesagt, Klavier muss auch drinnen sein. Okay. Und am besten soll es nichts kosten. Und wir haben dann immer wieder einmal ein Haus besichtigt und dann immer wieder gesagt, nein, das ist nicht das Haus. Und es hat sich sehr gezogen. Es ist nicht von heute auf morgen gegangen. Aber wir haben weiter gebetet, Herr, schenk uns dieses Haus. Und schlussendlich, wir haben einige Jahre gebetet. Gott steht zu seinem Wort. Eines Tages ruft mir ein Bekannter an und sagt, wollt ihr in dem Haus wohnen, wo mein Vater gerade gestorben ist? Und dann haben wir das Haus angeschaut und siehe da, es war unser Wunschhaus. Alle Wünsche waren erfüllt. Wahnsinn, Gott ist super. Danke, Jesus. Aber es hat schon auch was gekostet. Wir haben schon zwischendurch gefragt, dürfen wir wirklich so beten? Dürfen wir so Forderungen stellen? Aber wir sind jedes Mal zu dem Schluss gekommen, ja, wir haben einen guten Gott, wir sind seine Kinder, er will uns gut, mit Gutem beschenken, er will uns versorgen. Es hat er versprochen. Wir stehen auf dem, was er uns verspricht. Er versorgt uns gern. Ja, und Jesus selbst sagt in Markus 11, 23 und 24, ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in eurem Herzen nicht daran zweifelt. Hört auf meine Worte. Alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Hört auf meine Worte, sagt Jesus. Er meint es ungefähr, hört jetzt genau hin. Was ich euch jetzt sage, ist sehr wichtig. Alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Wie kann ich etwas glauben, das noch nicht da ist? Eben, ich muss es glauben. Ich muss aber darauf vertrauen, dass Gott gut ist und es mir geben will. Sonst kann ich das nicht haben. Und davor steht, entscheidend ist, dass ihr glaubt in eurem Herzen, nicht daran zweifelt. Es ist das eine der Glaube, das andere der Zweifel. Und Jesus sagt, der Glaube, der muss nicht so groß sein. Er sagt, Senfkorn genügt. An einer anderen Stelle, Senfkorn genügt, sagt er, um den Berg zu versetzen. Es sind oft diese Zweifel, dass man in unserem Herzen denkt, was nicht genau, will das denn wirklich geben? Und wenn wir denen noch nachgehen. Jesus fordert mir heraus, mit ganzem Herzen zu vertrauen. Er fordert mir heraus, zu vertrauen, dass er gut ist und dass er mir nichts Gutes verweigern wird. Und es geht auch darum, dass ich darauf vertraue, dass er mir nichts Schlechtes geben wird. Oder ich muss mal sicher sein, dass er mir das Schlechte, das ich habe, wegnehmen will. Nicht, dass das von ihm ist. Wenn ich so denke, dann habe ich ein falsches Bild von ihm. Und dann lebe ich nicht in der Weisheit. Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein guter Gott. In einem Evangelium fordert Jesus einen aggressiven Glauben von uns. Jakobus drückt so aus, in Jakobus 1, 6 und 7. Betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt. Also ich kann nicht erwarten, dass ich was erhalte, wenn ich in meinem Herzen an der Güte Gottes zweifle. Ich kann nur sagen, ich habe schon oft erlebt und es steht genauso in der Schrift. Ich glaube, wenn ich an das Wort Gottes glaube, wenn ich darauf vertraue, dass das stimmt, dann werde ich den Segen Gottes ererben. Und wenn ich es nicht tue, dann werde ich oft weniger haben, weniger kriegen. Aber ich will auch herausfordern zu glauben, nicht nach einem Druck auflegen. Gott erfüllt seinen Teil immer. Es kann schon dauern. Es ist nicht immer so instant. Er möchte unser Vertrauen prüfen. Aber er erfüllt seinen Teil. Ich bin derjenige, der sich oft nicht an die Bedingungen haltet. Und ich bin derjenige, der vielleicht noch nicht die Weisheit hat. Also wenn ich glaube, Gott will mir eventuell etwas nicht geben, dann könnte es sein, dass ich es auch nicht erhalte. Aber wenn ich öfter darum bitte, und wenn ich glaube, vielleicht will er es mir nicht geben, und das dann auch noch ausspreche, unsere Worte haben nämlich Macht, dann steigen die Wahrscheinlichkeiten auch, dass ich es nicht kriege. Ich kann nicht gleichzeitig sagen, oh, mir geht es so schlecht, das werde ich nicht mehr los, das Problem, das werde ich nicht mehr loswerden, bis an mein Lebensende oder was, das wird so bleiben. Und gleichzeitig Gott bitten, Herr, nimm es weg. Das widerspricht sich. Ich gebe ihm schon den Zweifel her und sage, es funktioniert anders. Und ich sage nicht, dass es nicht Ausnahmen gibt. Aber ich möchte lieber bei mir die Verantwortung sehen und nicht Gott für meine Probleme und für meine Leiden die Verantwortung geben. Ich möchte noch ein Beispiel von einer weisen Frau bringen. Und zwar steht die Geschichte in Markus 5. Es geht um diese blutflüssige Frau. Da ist eine Frau, die leidet seit 12 Jahren unter Blutungen. Sie war bei allen Ärzten, sie hat ihr ganzes Vermögen dafür ausgegeben. Es wird immer schlimmer, sie ist verzweifelt. Und dann hört sie, dass Jesus Kranke heilt. Und sie glaubt dran. Und sie sagt sich, wenn ich nur sein Gewand berühre, dann werde ich geheilt werden. Ich weiß nicht, woher sie das hat. Das war nicht die übliche Art, wie Jesus geheilt hat. Wenn ich nur sein Gewand berühre, wäre ich geheilt. Aber sie hat es geglaubt. Sie hat es echt geglaubt. Und sie hat sich durch die Menschenmenge zu Jesus hin durchgedrängt und hat Jesus berührt. Und in dem Moment hat sie gespürt, dass sie gesund worden ist. Hat jemand für sie gebetet? Niemand. Jesus hat nichts davon gewusst. Er hat erst danach gesagt, hey, ich habe gespürt, dass da von mir Kraft ausgegangen ist. Wer war das? Die Heilung ist automatisch passiert. Und zwar, weil es so etwas wie ein Gesetz des Glaubens gibt, ein Prinzip des Glaubens. Es gibt ein Versprechen Gottes, wenn wir glauben, dass wir dann was kriegen. Das hat Gott versprochen. Und sie hat geglaubt, sie hat danach gehandelt und es ist passiert. Das ist der Weg. Und das ist Weisheit. Und ich habe schon gesagt, zur Weisheit gehört natürlich mehr dazu. Es ist nicht nur das Vertrauen. Es gehört Demut dazu zum Beispiel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Den Hochmütigen widersteht Gott. Ja, wir müssen durch einen Prozess gehen, wo wir irgendwie in dieses, ja, in alles, eben diese Ehrfurcht vor Gott, dieses Vertrauen in Gott, dass wir diszipliniert sein, dass wir aus seinem Wort das schöpfen, was wir vertrauen, was wir glauben. Und zur Weisheit gehört auch, dass nicht ich im Mittelpunkt stehe und meine Bedürfnisse. Es geht nicht primär um diesen Segen. Aber der Segen gehört zum Gesamtpaket dazu. Zur Weisheit. Es geht eigentlich um die Beziehung zu Gott, oder? Das ist das Primäre. Und unsere Liebe zu ihm ist Weisheit. Und wir haben im Neuen Testament das große Privileg, den Heiligen Geist zu haben. Viele der Eigenschaften von Weisheit, die in den Sprüchen aufgezählt werden, sind Früchte des Heiligen Geistes. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, das sind die Früchte des Heiligen Geistes. Die bewirkt der Heilige Geist in uns. Und die sind aber wieder Teil der Weisheit, die uns den Segen bringt. Es ist ein Kreislauf. Und alle diese Früchte gehören zur Weisheit und sie werden in den Sprüchen aufgezählt. Das steht alles in den Sprüchen, jede einzelne. Und zum Schluss möchte ich noch den Galaterbrief etwas vorlesen. Ich glaube, ich habe keine Folie dafür. Im Galaterbrief steht: Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und ich möchte einfach sagen: Lasst uns diese Weisheit erwerben, lasst uns diese suchen und die Früchte des Heiligen Geistes verbreiten. Das ist wie dieser Same. Dann wird auch der reiche Segen da sein. Und wir werden den Segen ernten können. Gott ist so viel größer und so viel besser, als wir uns das vorstellen können. Und es ist Weisheit, diesen Gott zu erkennen. Gott ist gut. Gott ist gut. Und er liebt euch von Herzen. Amen.